Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Etappe auf unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Diese Reise führt uns zurzeit durch die Psalmen und diesmal legen wir einen Zwischenstopp ein bei den Psalmen 36, 37 und 38. Wieder handelt es sich um drei Psalmen aus der Feder Davids. Zum Teil lässt er uns sehr tief in das Innere der menschlichen Seele, aber speziell auch in das Innere seiner eigenen Seele blicken. In manchen Bibelausgaben trägt der Psalm 36 eine sehr positiv klingende Überschrift, zum Beispiel vom Reichtum der Güte Gottes. Falsch ist diese Überschrift natürlich nicht, aber in dem Psalm geht es auch um die Bosheit des Menschen, die in einem starken Kontrast zur Güte Gottes steht. Diese Bosheit ist, und das macht sie so schlimm, ein Bestandteil der menschlichen Natur. Bereits im ersten Buch Mose treffen wir auf die Feststellung, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und im Buch Jeremia heißt es, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Aber zum Glück hat Gott ein Heilmittel, das sich bei dieser Art von Herzbeschwerden als sehr hilfreich erwiesen hat. Hören Sie nun die beiden ersten Verse aus Psalm 36. Von David, dem Knecht des Herrn, vorzusingen. Es sinnen die Übertreter auf gottloses Treiben im Grund ihres Herzens. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Die Septuaginta, eine Übersetzung des Alten Testaments in die griechische Sprache, die im 3. Jahrhundert nach Christus angefertigt wurde, sie gibt den gerade vorgelesenen Vers 2 so wieder. Der Böse hat eine Prophetie der Übertretung in seinem Herzen. Was für eine Prophetie ist das, diese Prophetie der Übertretung in seinem Herzen? Nun, es ist die alte Natur, die jeder in sich trägt, die Natur Adams, wie sie auch genannt wird. Im Matthäusevangelium Kapitel 15 wird Jesus mit den Worten zitiert, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Ziemlich abstoßend, was das menschliche Herz so alles hervorbringen kann. Finden Sie nicht auch? Es ist keine Gottesfurcht bei Ihnen, schreibt David. Dieser letzte Teil aus Vers 2 unseres Psalms wird übrigens im Neuen Testament, und zwar im Römerbrief, von Paulus zitiert. Und er enthüllt damit gewissermaßen das Böse. Die alte böse Natur hat die Menschheit fest im Griff. Manche Leute verweisen auf das menschliche Gewissen, das uns davor bewahren soll, unsere alte böse Natur auszuleben. Doch funktioniert das wirklich? Ich würde sagen, das Gewissen lässt sich allenfalls mit einem Barometer vergleichen, das einem anzeigt, ob ein Hochdruck- oder ein Tiefdruckgebiet zu erwarten ist. Das Wetter beeinflussen und es zum Guten wenden, das kann ein Barometer jedoch nicht. So ähnlich verhält es sich auch mit dem Gewissen. Wirklich verändern kann es einen Menschen nicht. Das schafft nur der Heilige Geist in einem Menschen. Ich komme nun zu Vers 3. David hatte zuletzt gesagt, es ist keine Gottesfurcht bei den Menschen. Jetzt fügt er hinzu, und doch hat Gott den Weg vor ihnen geebnet, um ihre Schuld aufzufinden und zu hassen. Der Bibelkommentator Matthew Henry machte Ende des 17. oder Anfang des 18. Jahrhunderts eine sehr interessante Aussage zu diesem Thema. Er bezeichnet Menschen, die an ihrer Sünde festhalten, als Selbstzerstörer. Sinngemäß sagt er, sie sind Selbstzerstörer, indem sie Selbstschmeichler sind. Prinzipiell würde es dem Satan nicht gelingen, sie zu betrügen und sie für sich zu gewinnen. Aber das braucht er auch gar nicht, denn sie betrügen sich selbst. Aber wird ein solcher Mensch auf Dauer sich selbst betrügen können? Nein, denn es kommt der Tag, an dem jeder Sünder eines Besseren belehrt wird. Jeder Sünder wird dann zur Kenntnis nehmen müssen, dass seine Sünde als hassenswert verurteilt wird. Soweit der Theologe Matthew Henry. Ich stimme ihm zu, dass eines der Dinge, mit denen ein Verlorener in der Ewigkeit leben muss, seine alte Natur ist, und die wird er lernen zu hassen. Kein schöner Gedanke, denn auf diese Weise wird er wohl kaum Ruhe finden. In Psalm 36 erreichen wir nun die Verse 4 und 5. David sagt über diejenigen, die an ihrer Sünde festhalten: Alle ihre Worte sind falsch und erlogen. Verständig und gut handeln sie nicht mehr. Sie trachten auf ihrem Lager nach Schaden und stehen fest auf dem bösen Weg und scheuen kein Arges. Diese Beschreibung finde ich erschreckend. Nicht genug, dass jemand tagsüber Schlechtes tut und Lügen verbreitet. Nein, wenn er abends zu Bett geht, überlegt er sich schon, was er am nächsten Tag aushecken könnte. An diesem Punkt endet nun der erste Abschnitt von Psalm 36, in dem David das Verhalten eines Sünders skizziert hat. Ab Vers 6 wird uns im Kontrast dazu gezeigt, wie Gott ist. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes, und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Tja, der Kontrast könnte kaum größer sein zwischen Mensch und Gott. Und was das Schlimmste ist, ein Mensch, der sich von seiner alten Natur bestimmen lässt, lehnt Gott ab, obwohl er ihn gar nicht richtig kennt, weil er ihn nicht in sein Leben hineinlässt. Die Bösen kennen diesen Gott nicht, und sie haben keine Ahnung, wie es ist, unter seinen Flügeln zu sein. Mit diesem Wort, mit den Flügeln, umschreibt David den Ort, wo die Gerechten, die auf Gott vertrauen, Zuflucht finden. In der Bibel ist an mehreren Stellen, natürlich sinnbildlich, von den Flügeln des Herrn die Rede. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, sagt Gott zu Israel: Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Ein ganz anderer Aspekt ist im Matthäusevangelium, Kapitel 23, zu finden. Unter den Flügeln Gottes finden Gottes Kinder Schutz, Sicherheit, Ruhe und die Wärme seiner Liebe. Jesus sagte einmal: Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Das trifft auf viele Menschen leider auch heute zu. Sie lehnen Gott und seine fürsorgliche Liebe ab. Zurück zu Psalm 36. Ich springe nun zu den beiden Schlussversen 12 und 13. Lass mich nicht kommen unter den Fuß der Stolzen, und die Hand der Gottlosen vertreibe mich nicht. Siehe da, sie sind gefallen, die Übeltäter. Sie sind gestürzt und können nicht wieder aufstehen. David betet also, dass Gott ihm auch weiterhin Barmherzigkeit und Gnade erweist, damit er nicht in die Hände der Gottlosen fällt. Im Prinzip sollten auch Christen so beten, denn die weit verbreitete Gottlosigkeit lässt auch die Frömmsten nicht unberührt. Sei es, dass jemand ihnen Schaden zufügen will, sei es, dass sie sich selbst von gottlosen Gedanken beeinflussen lassen. Und schon wartet der nächste Psalm auf uns, Psalm 37, ein Psalm Davids. Wieder einmal handelt es sich dabei um ein sogenanntes Akrostichon, wie schon Psalm 25. Das heißt, im hebräischen Text folgen die Strophenanfänge dem Alphabet, wobei in diesem Fall jeweils zwei Verszeilen eine Strophe bilden. Dieser Aufbau des Psalms war für diejenigen, die Hebräisch gesprochen haben, übrigens eine hervorragende Hilfe zum Auswendiglernen. Was den Inhalt betrifft, so geht es in Psalm 37 um den Segen, der den Gottesfürchtigen zuteil werden wird. Wobei ich den Eindruck habe, dass David in diesem Psalm teilweise einen weiten Blick in die ferne Zukunft wagt. Hier nun zunächst die Verse 1 und 2. Von David: Entrüste dich nicht über die Bösen, sei nicht neidisch auf die Übeltäter. denn wie das Gras werden sie bald verdorren, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Wir können wohl davon ausgehen, dass sich David über den Wohlstand der Übeltäter gewaltig ärgerte. Ein Thema, das auch in Psalm 73 und an anderen Stellen im Alten Testament aufgegriffen wird. Warum geht es den Gottlosen scheinbar so gut? Normalerweise hätte das doch gar nicht so sein dürfen, weil Gott damals nur den gläubigen Menschen irdischen und materiellen Wohlstand versprach. Den Gläubigen heute hat er das allerdings nicht versprochen, sondern die Hoffnung der Christen liegt im Himmel und nicht auf der Erde. Anders die Menschen, die zum Volk Israel gehörten. Und deshalb waren sie schier entsetzt, wenn sie feststellen mussten, dass es manchen Ungläubigen besser ging als ihnen. David kommt zu dem Schluss, dass es den Gottlosen eines Tages so ergehen wird wie dem Gras. Wie das Gras werden sie bald verdorren, und wie das grüne Kraut werden sie verwelken, schreibt David. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie einige ältere Leute in meiner Gemeinde es einfach nicht verstehen konnten, warum Gott es zugelassen hat, dass Adolf Hitler so viel Unheil über die Menschen brachte. Gerade in diesem Fall fällt es mir schwer, einfach mit David zu antworten, wie das Gras werden sie bald verdorren und so weiter. Aus menschlicher Sicht hätten wir uns ein schnelleres Eingreifen Gottes gewünscht. Aber sicher ist, dass Gott die Bösen auf jeden Fall zur Rechenschaft ziehen wird. Deshalb lassen Sie sich nicht beunruhigen, wenn Sie den Eindruck haben, dass es den Gottlosen besser geht als den Frommen. Mit den Versen 3 und 4 in seinem Psalm erinnert David seine Zuhörer bzw. Leser an Gottes Zusage für das Volk Israel. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Wie gesagt, das ist zunächst mal eine Zusage an das Volk Israel gewesen. Aber im übertragenen Sinn gilt diese Zusage auch den Christen heute. Der entscheidende Unterschied: während dem Volk Israel auch und gerade materieller Segen zugesagt wurde, sind es bei Christen vor allem geistliche Segnungen. Irdischer Wohlstand darf also nicht als ein Indiz für einen rechtschaffenen Lebenswandel gedeutet werden. Und jetzt folgt in unserem Psalm eine Aufforderung, die für alle Gläubigen gleichermaßen gilt. Vers 5: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Ich kenne nicht wenige Christen, und manchmal gehöre ich auch dazu, die kritisieren Gott und haben an der Art und Weise, wie er sie führt, etwas auszusetzen. Und dann wundern sie sich, wenn sie sich irgendwo auf dem Weg verirren. Dem Herrn die eigenen Wege anzubefehlen, das fällt mir manchmal nicht leicht. Aber ganz sicher ist das die einzig richtige Vorgehensweise. Denn er wird's wohl machen. Darin unterscheidet sich der wahre Gott von den Göttern der Heiden. Liebe Hörer, Gott liebt sie. Er will ihnen keine Angst einjagen. Er möchte sich nicht gegen sie wenden, sondern sein Herzensanliegen ist es, dass sie ihm ihre Wege anvertrauen und die Erlösung durch Jesus Christus für sich annehmen. Ich lese weiter ab Vers 7. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn harren, werden das Land erben. Alles, was hier gesagt wurde, sollten sich auch Christen zu Herzen nehmen. Nur der letzte Teil von Vers 9, der richtet sich augenscheinlich nur an das Volk Israel. Sie werden das Land erben. Gemeint ist wohl, dass irgendwann eine Zeit kommen wird, da niemand mehr dem Volk Israel sein Land streitig machen wird. Dann werden es die Israeliten im wahrsten Sinne des Wortes besitzen. Meiner Meinung nach wird hier ein endzeitliches Geschehen angedeutet. Ob David sich dessen bewusst war, ist allerdings kaum zu beantworten. Er fügt in Vers 11 noch hinzu: Aber die Elenden werden das Land erben und ihre Freude haben an großem Frieden. So wie ich die Situation einschätze, fehlt dieser große Friede bis auf den heutigen Tag. In den nun folgenden Versen richtet David seinen Blick wieder auf die Gottlosen, die alles daran setzten, Gottes Pläne zu vereiteln. Ich lese weiter ab Vers 14. Die Gottlosen ziehen das Schwert und spannen ihren Bogen, dass sie fällen den Elenden und Armen und morden die Frommen. Aber ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihr Bogen wird zerbrechen. David ist sich also sicher, dass die Gewaltbereitschaft der Gottlosen sich irgendwann gegen sie selbst richten wird. Aber das ist natürlich noch kein richtiger Trost für diejenigen, die von ihnen bedrängt werden. Doch gerade deshalb heißt es ab Vers 16, das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Denn der gottlosen Arm wird zerbrechen, aber der Herr erhält die Gerechten. Der Herr kennt die Tage der Frommen, und ihr Gut wird ewiglich bleiben. Hinzufügen möchte ich, dass auch das Wenige, was manche Christen besitzen, manchmal besser sein kann als der Überfluss von wohlhabenden Christen. Im Laufe meines Dienstes bin ich viel gereist und war in den Häusern von armen wie auch von reichen Christen zu Gast. Oft habe ich erlebt, dass die Ärmeren oft die Glücklicheren waren. Und nicht selten hatte ich den Eindruck, der Herr selbst hat dafür gesorgt. Ich springe nun zu Vers 23. David schreibt, von dem Herrn kommt es, wenn eines Mannes Schritte fest werden, und er hat Gefallen an seinem Wege. Das bedeutet, wer auf Gott vertraut, steht auf einem festen Fundament oder auf einem Fels, wenn Sie so wollen. Für Christen ist Jesus Christus der Fels. Der Apostel Paulus hat einmal an die Christen in Korinth geschrieben, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ein weiterer Vers aus Psalm 37, auf den ich kurz eingehen möchte, ist Vers 29. Er lautet, die Gerechten werden das Land ererben und darin wohnen alle Zeit. Dieser Vers erinnert uns noch einmal daran, dass Gott seine Zusage, die er bereits dem Stammvater Abraham gegeben hat, an dessen Nachkommen erfüllen wird. Damals sprach Gott zu Abraham, ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein. Nun kann man natürlich sagen, Moment mal, zur Zeit Josuas ist diese Zusage doch schon in Erfüllung gegangen. Da haben die Israeliten das verheißene Land Kanaan in Besitz genommen. Das ist zwar richtig, aber wie wir an vielen Stellen im Alten Testament nachlesen können, ist dieses Land immer ein umkämpftes Land geblieben. Und ich meine, das ist bis auf den heutigen Tag so. Deshalb weiß Davids Vers, die Gerechten werden das Land ererben und darin wohnen alle Zeit, dieser Vers weist meines Erachtens noch immer in die Zukunft. Hören Sie jetzt noch die letzten vier Verse aus Psalm 37. David fordert die Gläubigen auf, bleibe fromm und halte dich recht, denn einem solchen wird es zuletzt gut gehen. Die Übertreter aber werden miteinander vertilgt und die Gottlosen werden zuletzt ausgerottet. Aber der Herr hilft den Gerechten, er ist ihre Stärke in der Not. Und der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Er wird sie von den Gottlosen erretten und ihnen helfen, denn sie trauen auf ihn. Soweit die Verse 37 bis 40. Mir fällt auf, dass David diese Aussagen mit einer festen inneren Überzeugung trifft, so als ob er das Gesetz der Schwerkraft gegenüber irgendwelchen Zweiflern verteidigen müsste. Er selbst hegt keinerlei Zweifel daran, dass der Herr den Seinen beistehen wird. Als nächstes erreichen wir Psalm 38. Er wird im Allgemeinen zu den Bußpsalmen gerechnet. David berichtet davon, dass er einmal sehr krank geworden ist, und er selbst bringt diese Erkrankung in einen Zusammenhang mit einer von ihm begangenen Schuld. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 4. Ein Psalm Davids zum Gedenkopfer. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe wegen deines Drohens und ist nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Besonders aus den letzten Worten kann man schlussfolgern, dass David seine gesundheitlichen Probleme als Folge seiner Sünde ansieht. Vers 5. Denn meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Was auch immer David angestellt haben mag, grundsätzlich kann man wohl sagen, die Last der Sünde können wir nicht tragen. Als Menschen gehen wir daran kaputt. Die einzige Lösung, wir müssen diese Last an Gott abgeben. Weiter ab Vers 6. David beschreibt nun mehrere Krankheitssymptome, die ihn plagen. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich gehe krumm und sehr gebückt. Den ganzen Tag gehe ich traurig einher. Denn meine Lenden sind ganz verdorrt. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Man spürt hier ganz deutlich, körperliche Beschwerden und Seelenqualen gehen Hand in Hand. Das eine lässt sich kaum vom anderen trennen. Was die prophetische Deutung dieses Psalms angeht, so sehen manche Christen darin die Beschreibung der Situation Jesu Christi am Kreuz. Auf den ersten Blick scheint manches zu passen, besonders Vers 9. Ich bin matt geworden und ganz zerschlagen. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Doch ein ganz wichtiger Punkt verbietet es gewissermaßen, in der Beschreibung dieses Psalms das Kreuzigungsgeschehen zu sehen. Denn David beschreibt dieses Leid als Folge seiner Sünde. Und eines war Jesus ganz bestimmt nicht, ein Sünder. Gegen Ende seines irdischen Lebens stellte Jesus sogar selbst die Frage, wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Heute würde man sagen, wer von euch kann mir auch nur eine einzige Sünde nachweisen? Jesus war heilig, als er zum Kreuz ging. Manchmal sagen Christen, Jesus trug am Kreuz unsere Krankheit. Diese Formulierung stammt aus einer Prophetie, die im Jesaja-Buch Kapitel 53 zu finden ist. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Doch hier ist sozusagen die Krankheit der Sünde gemeint. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, finde ich dafür eine Bestätigung. Dort heißt es in Vers 24, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Heil geworden von was? Von der Sünde, die man mit einer todbringenden Krankheit vergleichen kann. Jesus trug unsere Sünde ans Kreuz und löste damit das Sündenproblem für uns. Aber er hatte keinen kranken Körper, als er am Kreuz starb. Ebenfalls wichtig ist mir zu betonen, dass David zwar einen Zusammenhang gesehen hat zwischen seiner Krankheit und seiner Sünde. Warum? Das wissen wir nicht. Auf keinen Fall dürfen wir daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass Krankheit immer die Folge einer ganz bestimmten Sünde ist. Wir brauchen nur zurückzublättern zu Psalm 30, ein überschwängliches Loblied zur Ehre Gottes. Und in Vers 3 heißt es dort, Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Aber es gibt keine Feststellungen wie in Psalm 38, etwa meine Sünden gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie mir zu schwer geworden. Wie auch immer, ich kann jedem Kranken nur empfehlen, sich an einen tüchtigen Mediziner zu wenden und gleichzeitig an den großen Arzt Jesus Christus. Er hat einmal gesagt, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen die Psalmen 36 bis 38. Und auch in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel möchte ich mir gemeinsam mit Ihnen wieder drei Psalmen etwas genauer ansehen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.